Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir einmal über das Arbeitszeitgesetz und gleichen das Ganze mit der Realität ab. Es ist ein weiterer Dauerbrenner in der HR-Praxis und einer der größten Zankapfel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Erfassung, Festlegung und letztlich Ausgestaltung der Arbeitszeit. Entsprechend häufig kommt es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen und zuweilen dem Ruf nach dem Gesetzgeber hinken doch zahlreiche Regelungen den neuen Gegebenheiten in den Betrieben und dann der Lebenswirklichkeit vieler Menschen einfach hinterher. Lieber Dr. Lellay, welche aktuellen gesetzlichen Anforderungen müssen Arbeitgeber bei der Arbeitszeitgestaltung zwingend beachten?
Für viele unserer Hörerinnen und Hörer wird das überhaupt nicht überraschend kommen, dass es erstmal gar nicht so sehr, wenn wir diesen Punkt betrachten, aufs Gesetz ankommt, denn dann eher auf die Rechtsprechung. Unsere Hörerinnen und Hörer werden das noch im Hinterkopf haben. Im Jahr 2022 hat ja das Bundesarbeitsgericht eine Entscheidung gefällt und Bezug genommen auf die vorhergegangene EuGH-Rechtsprechung und gesagt, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, den Beginn, Ende, Dauer der täglichen Arbeitszeit der Beschäftigten systematisch und dauerhaft zu erfassen. Das ist nicht im Arbeitszeitgesetz geregelt, interessanterweise, sondern das BAG hat das aus dem Arbeitsschutzgesetz, genauer gesagt Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 1 abgeleitet. Es gibt natürlich die klassischen Grenzen auch im Arbeitszeitgesetz. Das ist der werktägliche Arbeitstag, der werktägliche Arbeitszeit 8 Stunden. Die darf nicht überschritten werden. Bis zu 10 Stunden darf sie verlängert werden mit einem Ausgleichszeitraum. Es gibt die Ruhepausen, mindestens 30 Minuten. Und es gibt auch die Ruhezeit zwischen Ende und Neubeginn der Arbeit von 11 Stunden. Alles das sind Themen, die wir lange kennen. Aber dieses ganz wichtige und der ganz große Zankapfel, Herr Krabbel, den Sie ja zu Recht erwähnten, der ergibt sich gar nicht aus dem Gesetz, sondern ergibt sich aus der aktuellen BAG-Rechtsprechung.
Ich würde sagen, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, auch auf die Einzelheiten. Zunächst aber mal möchte ich den Reformbedarf ansprechen. Das ist ja unbestritten. Und wo sollten denn aus Ihrer Sicht zuerst die Gesetze oder der Gesetzgeber ansetzen?
Ja, es ist unbestritten. Es ist auch, meine ich, wenn man das mal so sieht, diejenigen, die es ja nach wie vor gibt, die sagen, naja, das ist doch alles gar nicht so hoch zu hängen mit dem Reformbedarf. Das sind wirklich Rückzugsgefechte. Ich denke, man kann es sehr, sehr stark fokussieren auf diese starren, tagesbezogenen Höchstarbeitszeiten, also die 8 beziehungsweise die 10 Stunden. Das ist immer tagesbezogen, das ist eben sehr, sehr stark. Und wenn man einfach mal schaut, und so erlebe ich das auch in der Beratungspraxis in vielen Unternehmen so, das ist der Stein des Anstoßes, da muss man ran und da kann man ja auch rangehen.
Ja, und jetzt kommt ein spannender Einwand von beiden Seiten, beziehungsweise von beiden Lagern, wenn man so möchte. Beide sagen, ja, europäische Vorgaben. Und jetzt kommt die Unterscheidung. Die einen sagen, die schränken uns ein und die anderen sagen, na, wir können da ja dann doch schon viel weiter gehen, als wir wollten. Wie sehen Sie das?
Ja, ich will eine diplomatische Antwort nennen oder sagen, nicht die Juristenantwort, weil die ist ja keine diplomatische. Also es kommt darauf an, das passt hier nicht so richtig. Aber diplomatisch hier in dem Sinne, beide haben recht. Also einmal ist es ja so, und das denke ich ist auch unbestritten, dass ja die europäische Arbeitszeitrichtlinie, das ist die Richtlinie 2003/88/EG, keine tägliche Höchstarbeitszeit vorgibt, sondern eben nur die wöchentliche Obergrenze und zwar durchschnittlich 48 Stunden in der Woche. Das heißt also hier, was wir auch gerade schon kurz angesprochen hatten, hat man einen erheblichen Spielraum. Andererseits, und dann kommt man eben wieder dahin, dass auch im Europarecht die Rechtsprechung des EuGH eine große Rolle spielt, gibt es ja das berühmte Stechuhr-Urteil 2019. Darauf hat ja das BAG auch in seiner Rechtsprechung dann Bezug genommen, wo ja zum ersten Mal diese Vorgaben gemacht worden sind mit dem objektiven, verlässlichen und zugänglichen System der Arbeitszeiterfassung, also der Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung. Und dann gibt es sicherlich auch noch einen klaren Flock, der eingeschlagen ist im europäischen Arbeitszeitrecht. Das ist nämlich die Mindestruhezeit von 11 zusammenhängenden Stunden. Das ist auch aus der Richtlinie zu entnehmen.
Ja, dann erinnern wir uns vielleicht so ein bisschen an die Schulzeit und haben vielleicht das ein oder andere Mal abgeschrieben oder abschreiben lassen. Können wir hier auch ein bisschen spicken und bei den Nachbarländern schauen, was die vielleicht besser regeln als wir?
Ja, ich denke, das kann man sehr gut. Das ist ja auch eine gute und sehr bewährte Praxis. Das ist einer ja auch der Vorteile der Europäischen Union, dass ich mich immer mal bei den Nachbarländern umschauen kann, ne, bei unseren europäischen Cousins und Cousinen sozusagen, die ja alle in dem gleichen Rechtsrahmen leben wie wir, nämlich das europäische Recht, aber ja doch national Dinge anders machen, aber dann immer doch stark sehr vergleichbar, schnell zumindest vergleichbar. Da gibt es zum Beispiel so ein Land wie Österreich, das eine flexible Arbeitszeitregelung hat mit einem möglichen 12-Stunden-Tag. Sogar wenn man da Auftragsspitzen abarbeiten möchte oder flexibel eingesetzt werden möchte als Arbeitnehmer. Aber auch so ein Land wie Belgien, wo man erstmal schaut, auf den ersten Blick denkt man, hey, was hat denn das mit der Flexibilisierung zu tun? Die nämlich gesagt haben, naja, wir machen einen gesetzlichen Anspruch auf eine 4-Tage-Woche. Fragt man sich nicht, was ist das flexibel, 4-Tage-Woche, für manche Arbeitgeber ja auch ein rotes Tuch, aber, und jetzt kommt das große Aber, da geht es nicht um eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich möglicherweise sogar noch, sondern um eine Verdichtung der regulären Arbeitszeit auf 4 statt 5 Tage. Das heißt also auch hier ein Arbeitszeitregime, was flexibler ist, als was wir in Deutschland haben.
Ja, und genau diese Flexibilität wird ja auch von, ich vermute mal, beiden Seiten gewünscht, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Wie viel Flexibilität haben Arbeitgeber bei der Gestaltung von Arbeitszeitmodellen? Stichwort Vertrauensarbeitszeit. Wie wird sie konkret ausgestaltet?
Auch da muss ich ganz offen sagen, sind viele Unkenrufe meiner Meinung nach wirklich übertrieben gewesen. Das ist ja auch gesagt worden nach der BAG-Entscheidung zu der Arbeitszeiterfassung. Ja, das ist jetzt das Ende. Die Vertrauensarbeitszeit ist tot. Wurde da so melodramatisch teilweise dann in die Zeitschriften oder in die Medien hineingeschrieben. Das ist meiner Meinung nach nicht so. Die Vertrauensarbeitszeit lebt. Die lebt auch in vielen Unternehmen und Betrieben und die lebt sehr gut. Die muss eben nur neu gedacht werden. Was bedeutet Vertrauensarbeitszeit? Bedeutet ja nur, in Anführungszeichen, nur, dass die Arbeitgeberin eben verzichtet auf die Festlegung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und das dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin überlässt. So, und das ist ja letztendlich die Vertrauensarbeitszeit. Also es geht ja nicht darum, dass das Arbeitszeitgesetz nicht eingehalten wird. Es geht auch nicht darum, dass zum Beispiel, das ist ja mit Vertrauensarbeitszeit fast immer verbunden, dass Kernarbeitszeiten eingehalten werden müssen. Es gibt aber eben ein großes Vertrauenselement, was den Beginn und das Ende der Arbeitszeit der täglichen betrifft. Und da muss natürlich auch die Zeiterfassung genutzt werden. Und das kann man ja auch tun. Es gibt Zeiterfassungssysteme, die natürlich gerade sich eignen für Vertrauensarbeitszeit. Zeit, wo man nämlich dann die Arbeitszeiten erfasst, auch zum Beispiel sehen kann, ob die 10-Stunden-Grenze überschritten wird oder die Ruhenszeiten eingehalten werden und so weiter und so weiter. Also das ist alles aus meiner Sicht, flapsig gesagt, gar kein Problem.
Ja, dann lassen wir uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Welche rechtlichen Grenzen gelten denn bei Überstunden und Mehrarbeit derzeit?
Das ist ein Thema der Arbeitsvertragsgestaltung. Interessanterweise, jeder gut gemachte, also aus Sicht des Unternehmens, der Arbeitgeberin, gut gemachte Arbeitsvertrag sieht vor, dass Überstunden, Mehrarbeit eine Verpflichtung dazu gibt, die zu leisten. Sonst ist das nämlich nach der Rechtsprechung nur in wirklichen Ausnahmefällen so. Es gibt also keine grundsätzliche Leistungspflicht Überstunden Mehrarbeit, wenn das nicht vertraglich oder Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen ausdrücklich geregelt ist. Aber hier bildet natürlich auch die absolute Grenze das Arbeitszeitgesetz mit den 8 bzw. 10 Stunden pro Tag und den Ruhezeiten. Und interessanterweise ist es auch so, und das ist ja ein großes Thema in der Praxis, was ist mit dem Überstundenprozess? Unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen das, Unternehmen werden manchmal verklagt von Leuten, die sagen, naja, ich habe so viel Überstunden gemacht, die musst du mir jetzt bitte mal alle vergüten. Und dann kratzt man sich vielleicht als Vorgesetzte am Kopf und denkt, warum denn diese Überstunden? Ich habe immer das Gefühl, die haben gar nicht genug zu tun, die Leute. Und da hat aber das Bundesarbeitsgericht interessanterweise 2022 wieder klargestellt, dass es da gar keine gar keine Unterscheidung geben soll, wenn die Arbeitszeiterfassung zum Beispiel im Unternehmen durchgeführt wird, auf die Beweislastverteilung, den sogenannten Überstundenprozess. Denn es muss ja immer der Kläger, die Klägerin alles beweisen oder fast alles beweisen im Überstundenprozess. Das heißt also, hier hat sich gar nicht so viel geändert, wenn wir über Überstunden und Mehrarbeit sprechen.
Dann lassen wir uns zu den Ruhezeiten und den Pausen kommen. Wie kann ich da rechtssicher gestalten? Also insbesondere bei flexiblen Arbeitsmodellen, wenn ich nicht im Büro bin oder greifbar bin für den Arbeitgeber?
Ja, das ist ein Problem, aber ein Punkt, den man im Blick halten muss. Die Pausen sind ja gesetzlich vorgeschrieben, § 4 Arbeitszeitgesetz, nach spätestens 6 Stunden, mindestens 30 Minuten Pause bis zu 45 Minuten bei 9 Stunden und dann ja die schon erwähnte Ruhenszeit nach Ende der Arbeit, mindestens 11 Stunden, dann erst wieder der Neubeginn. Aber auch da denke ich, insbesondere wenn wir jetzt über flexible Arbeitszeitmodelle oder Homeoffice sprechen, dann sind wir ganz schnell, und das hat sich meiner Meinung nach in der Praxis absolut bewährt, bei den entsprechenden technischen und organisatorischen Leitplanken, Stichwort also Zeiterfassungssoftware, die es gibt, die mittlerweile in vielen Unternehmen entweder schon seit Jahren und Jahrzehnten sowieso Usus war, aber jetzt auch vielleicht eingeführt wurde vor gar nicht so langer Zeit. Da gibt es Möglichkeiten, dass zum Beispiel Pausen automatisch angezeigt werden, mit Warnfunktionen angezeigt werden. Es gibt auch Möglichkeiten, dass nach 8 Stunden oder 10 Stunden das auch angezeigt wird. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass das Bundesarbeitsgericht 2023 nochmal klargestellt hat, dass zum Beispiel dieses kurzzeitige Lesen von dienstlichen Nachrichten, zum Beispiel zu Hause, gar nicht die Ruhezeit unterbricht. Das heißt also, hier denke ich, haben wir auch alle Möglichkeiten, und ich sehe in der Praxis ist so, dass es sehr stark in letzter Zeit noch stärker als vorher schon, vorher gab es das natürlich auch alles schon, aber noch stärker durch technische Möglichkeiten, insbesondere Software bis hin zu Apps auf dem Smartphone geregelt wird.
Ja, welche Besonderheiten gelten denn bei mobiler Arbeit und Homeoffice darüber hinaus im Hinblick auf Arbeitszeit? Vielleicht noch ein Aspekt dazu. Inwiefern kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dort überwachen, was das Ganze angeht?
Ja, die einfache Antwort, jetzt nicht mit Ihrer ergänzenden Frage, Herr Krabbel, aber die einfache Antwort wäre ja so gewesen, dass man sagt, gar keine. Es gibt gar keine Besonderheiten, was die arbeitszeitrechtliche Komponente betrifft. Im Homeoffice gilt das Gleiche wie im Büro. Das Arbeitszeitgesetz hat keine Ausnahmen fürs Homeoffice. Das heißt also, die tägliche Höchstarbeitszeit, die Pausenregelung, die Ruhezeiten, alles das gilt auch im Homeoffice. Bei der Überwachung ist es eine andere Frage. Da ist es ja auch häufig das Thema, wie das über Software genutzt werden kann. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, teilweise auch, muss man offen sagen, sehr bedenkliche Möglichkeiten. Es ist natürlich nicht alles erlaubt, was technisch möglich ist. Auch da muss man ganz offen sagen, dass natürlich diese 24-Stunden-Überwachung oder diese Vollüberwachung, die ist ja teilweise manchmal auch, man hat das in den Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen manchmal so mitverfolgt, die ist natürlich unzulässig. Es gibt ein weiteres Problem, was damit in Zusammenhang steht, das ist die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit. Das ist meiner Meinung nach aber auch ein Thema, was gerade über Technik gelöst werden kann. Stichwort Arbeitszeiterfassungssysteme, Stichwort Apps zur Arbeitszeiterfassung. Da kriegt man meiner Erfahrung nach ungefähr 98% dieser Probleme in den Griff.
Welche Risiken bestehen denn bei Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz? Denn man könnte sich jetzt auf den Standpunkt stellen, schön, dass das da steht, ich gehe das Risiko aber ein. Was droht dem Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer bei Verstößen?
Das Arbeitszeitgesetz hat ein Bußgeldregime und sogar auch ein Strafbarkeitsregime. Das kann man nachlesen, § 22, § 23 Arbeitszeitgesetz. Bußgelder, zum Beispiel beim systematischen Überschreiten von Höchstarbeitszeiten oder nicht gewähren von Pausen oder Stichwort Straftaten, wenn da beharrliche Verstöße oder, und das ist ja ein Thema des Arbeitsschutzes, auch Gesundheit der Arbeitskraft des Arbeitnehmers gefährdet wird, das sollte man also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da gibt es entsprechende Regelungen. Allerdings muss man auch sagen, der Verfolgungsdruck, um das mal so zu sagen, ist höchstwahrscheinlich nicht sehr hoch, was auch liegt an der personellen Besetzung der entsprechenden Behörden, die das Gesetz umsetzen sollen, beziehungsweise das Gesetz nachhalten sollen.
Also das Thema kommt dann wahrscheinlich immer erst dann zum Tragen, wenn es um Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geht und der Arbeitnehmer das Ganze offenlegt in einem Prozess.
Ja, richtig. Das ist ein Thema, was fast immer so kommt. Also es gibt keinen Fall, den ich in der Praxis kenne, also aus meiner eigenen Beratungspraxis, aber auch, was ich immer verfolge mit Gerichtsentscheidungen, aktuellen Gerichtsentscheidungen, wo solche Themen, Stichwort Arbeitszeitverstöße oder Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz hochgekommen wären, ohne dass da jemand einen Hinweis gegeben hätte. Interne Hinweisgeber, Whistleblower spielen da eine sehr, sehr große Rolle, die dann die Behörde darauf hinweisen, teilweise auch mit so dramatischen Nachrichten, die dann der Behörde geschrieben werden, so wie, ja, das ist ein Ausbeuterregime, ist da am Werke und die Leute, die werden wie Sklaven gehalten. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber manchmal wird es so formuliert. Und dann reagiert die Behörde und das sind dann aber häufig typischerweise diese Spitzen des Eisberges, ja, die dann da hochkommen.
Ja, kommen wir zu einem weiteren Akteur. Welche Mitbestimmungsrechte hat denn der Betriebsrat bei der Arbeitszeitgestaltung?
Da sind wir im klassischen Bereich der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, also der erzwingbaren Mitbestimmung. Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 2 und 3 regeln das starkes Mitbestimmungsrecht, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, der Pausen und der Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage oder auch eben die Verkürzung, Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit. Das ist klare Kernkompetenz der sozialen Mitbestimmung des Betriebsrats.
Ja, jetzt kommen wir zum Beginn oder zum Anfang der Folge zurück. Welche Reformen im Arbeitszeitrecht sind denn absehbar und worauf sollten sich Arbeitgeber einstellen? Gibt es da irgendwas, was wir erwarten können?
Ja, ich denke schon. Hier gibt es etwas, was sich abzeichnet, auch schon seit einiger Zeit. Ich sehe da vor allen Dingen zwei große Felder oder zwei Reformblöcke, sagte letztlich mal jemand zu mir. Das sind zwei Reformblöcke. Hat mir gut gefallen, den Ausdruck gebe ich hier einfach mal so weiter. Der erste Reformblock ist die gesetzliche Fixierung der Arbeitszeiterfassung, also die gesetzliche Regelung der Arbeitszeiterfassung. Gab es ja schon einen Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, April 2023, ist nichts draus geworden aufgrund der politischen Entwicklungen. Aber das ist sicherlich ein Thema, was wieder kommen wird, auch natürlich, weil es von der Rechtsprechung so ernst genommen wird. Und der zweite große Reformblock, den hatten wir gerade auch schon mal angesprochen, das ist die Flexibilisierung der Höchstarbeitszeit, also das Umstellen auf die wöchentliche Höchstarbeitszeit, 48 Stunden, wie es ja auch die europäische Arbeitszeitrichtlinie hier gibt. Das sind meiner Meinung nach die beiden ganz großen Reformblöcke.
Ja, und da kommen wir zum Schluss nochmal vielleicht in aller Kürze zusammenfassend zu der großen Problematik der Erfassung der Arbeitszeit. Wie kommt die Pflicht dazu in der Praxis eigentlich an? Eine gesetzliche Regelung nach der EuGH- und BAG-Entscheidung aus den Jahren 2019 und 2020 von Ihnen angesprochen, existiert ja bisher immer noch nicht.
Die existiert noch nicht. Die wird höchstwahrscheinlich kommen. Wir hatten es ja auch gerade angesprochen. Wann sie kommt, wissen wir nicht. Aber, und das ist meiner Meinung nach ja gerade für die Praxis entscheidend, ich habe die Beobachtung gemacht, dass nachdem sich der Staub etwas gelegt hatte, insbesondere nach der BAG-Entscheidung zur Arbeitszeiterfassung, haben die allermeisten Unternehmen sehr pragmatisch gehandelt, digitale Zeiterfassungssysteme eingeführt, wenn es die nicht schon gegeben hat. Das muss man ja auch mal so sagen. Das ist ja nicht etwas, was völlig neu erfunden worden wäre vom BAG, auch nicht vom EuGH. Viele Unternehmen haben das seit Jahren und Jahrzehnten. Die Rückkehr zur Stechuhr, wurde da teilweise auch gesagt, die hat sich meiner Meinung nach nicht eingebürgert. Und jetzt kann man ja auch mal positiv drauf schauen aus Sicht der Personalabteilungen, der Kolleginnen und Kollegen in den Personalabteilungen. Die haben hier wiederentdeckt möglicherweise auch ein wichtiges Steuerungsinstrument, um zum Beispiel Überlastung frühzeitig zu erkennen und solche Dinge zu regeln, die man vorher vielleicht nicht so ganz im Blick hatte, aber jetzt viel besser und viel mehr und viel steuerbarer im Blick hat über zum Beispiel digitale Zeiterfassungssystem.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Sie haben die letzte Podcast-Folge verpasst? Jetzt den Newsletter abonnieren und immer auf dem neuesten Stand bleiben.